Deutschlandfunk Kultur. Breitband mit Vera Linz.
Herzlich willkommen zu dieser Breitband-Ausgabe, in der sich heute alles um die gerade zurückliegende Republika drehen soll. Die hat in diesem Jahr Rekorde aufgestellt. Rund 30.000 BesucherInnen kamen. Geboten wurden 800 Programmpunkte auf 28 Bühnen. Hinzu kamen noch laut Veranstalter 200 Talks von Verbänden und Organisationen. Und das Ganze stand unter dem Motto »Who cares?« Ich habe mir das natürlich auch angeschaut, habe ein paar Sessions auf der Republika besucht und vor Ort waren auch meine Kolleginnen Jenny Gensmer und Jochen Dreier. Hallo ihr beiden.
Hallo Vera.
Hallo.
Jenny, du hast uns ein Thema mitgebracht von der Republika, das Pessimismus und Optimismus enthält, sozusagen, also zwei Perspektiven auf eine Sache.
Ja, es geht im Grunde darum, wie wir zum Beispiel auf die großen Tech-Giganten schauen. Und viele würden jetzt sagen, ja, so kritisch pessimistisch. Und mir ist ein Talk aufgefallen, wo die Person den Punkt stark gemacht hat, dass dieser Pessimismus eine ziemlich privilegierte Haltung ist. Und das fand ich interessant und da können wir später drüber sprechen, warum sie das so sieht.
Ich bin sehr gespannt, Jenny. Und bei dir, Jochen, geht es um parasoziale Beziehungen im Digitalen.
Ja, genau. Und diese Beziehungen, die führen wir alle, oft aber ohne es zu wissen oder es vielleicht auch zu hinterfragen und zu verstehen. Und sie haben wahnsinnig großen Einfluss auf uns und können deswegen auch sehr wichtig für Medien oder sagen wir mal für Journalismus sein.
Dazu also auch im Verlauf dieser Ausgabe mehr. Vorher will ich auf ein Thema schauen, das als aktuell größte Bedrohung für unsere Demokratie gilt, laut Bundesinnenministerium. Es geht um Rechtsextremismus. Und eine Form davon ist Rechtsterrorismus. Ja, und die Selbstenttarnung der rechtsextremen Terrorzelle NSU im November 2011 hat eine neue Dimension des Rechtsterrorismus in Deutschland gezeigt. Eine Vielzahl weiterer Pläne und Taten folgten, etwa in Hanau, Halle und Kassel. Darauf lag die meiste öffentliche Aufmerksamkeit. Doch wie groß ist die Bedrohung tatsächlich? Bei der Suche nach konkreten Zahlen zu rechtsterroristischen Aktivitäten in Deutschland merkt man aber, weder Sicherheitsbehörden noch Generalstaatsanwaltschaften haben einen umfassenden Überblick. Um die Bedrohung zu verstehen, ist aber ein detailliertes Wissen über das Ausmaß und die Einzelheiten der Fälle unerlässlich. Ebenso wie die Frage, wie sich dieser Rechtsterrorismus durch die Digitalisierung verändert hat, welche Transformation er durchlaufen hat. Genau dazu gab es auf der Republika einen Talk von Miro Dittrich. Er ist Rechtsextremismusforscher und Senior Researcher im Center for Monitoring, Analyse und Strategie, kurz CEMAS. Das Zentrum ist gemeinnützig und bündelt interdisziplinäre Expertise zu Verschwörungsideologien, Antisemitismus und Rechtsextremismus und betreibt auch Online-Monitoring. Seit September 2022 leitet Miro Dittrich das Projekt Digital Seismograph Monitoring Terrorism. Darin beobachtet und analysiert er aktuelle rechtsterroristische Entwicklungen im Netz durch ein systematisches Monitoring sowie qualitative und quantitative Untersuchung und die Auswertung von frei verfügbaren Quellen. Ziel ist es, Analysen und Handlungsempfehlungen für Zivilgesellschaft, Medien und Politik zu erstellen. Ich habe mit Miro Dittrich über das Thema seines Talks gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie er genau Rechtsterrorismus definiert. Was unterscheidet ihn von Terror oder Gewalt?
Wir haben drei Kriterien, nach denen wir uns orientieren. Das heißt, zum ersten muss die Tat nach einer ideologischen Zielauswahl sein. Das heißt, das Opfer muss nach einer rechtsextremen Ideologie ausgewählt worden sein. Zum Zweiten muss es eine geplante Tat sein, also nicht eine spontane, im Affekt entstandene Tat. Und drittens, sehr wichtig, geht es bei Rechtsterrorismus eben nicht um das konkrete Ziel, das angegriffen wird, sondern es ist eine Tatbotschaft. Also man will einen psychologischen Effekt über das Opfer selbst hinaus erreichen.
Schauen wir mal zunächst auf die Erfassung dieser Taten. Sie untersuchen, wie sich die Lage seit dem NSU weiterentwickelt. Wie funktioniert diese Erfassung? Welche Daten werden Ihnen vom Innenministerium und vom Verfassungsschutz zur Verfügung gestellt?
Sowohl der Verfassungsschutz als auch das Innenministerium haben ja klar gesagt, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr für unsere Demokratie ist. Wir wollten uns anschauen, wie schaut es denn mit dem Rechtsterrorismus aus? Wenn Rechtsextremismus die größte Gefahr ist, dann brauchen wir darüber ja Informationen. Und da gab es relativ wenig Informationen. Es wird nicht eigens erfasst. Und als wir dann die Generalstaatsanwaltschaften gefragt haben, ob sie uns ihre Zahlen geben können, wurden wir sehr viel weitergeleitet. Es hieß, sehr viel dieser Daten wären nicht digital. Das heißt, wir haben uns auf eine sehr aufwendige Suche begeben über Lokalpresse, über andere Datenbanken, die aber nicht genau das hatten, was wir gesucht haben. Teilweise auch über Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaften oder von Polizei, kleine Anfragen, die wir genutzt haben. Es war dann ein sehr aufwendiger Prozess, aber am Ende sind wir dann auf 50 Fälle gekommen, die wir für relevant in dem Zeitraum halten.
Welche Erkenntnisse konnten Sie nun gewinnen? Sie haben schon gesagt, Sie haben Fälle zusammengezählt. Was steckt da genau dahinter? Was waren das für Fälle?
Wenn man in Deutschland an Rechtsterrorismus denkt, dann ist es Hanau, Halle, was einem einfällt, vielleicht noch der Anschlag in München. Jetzt wird viel über die sogenannten Reichsbürgerprozesse geredet. Wir haben dann doch deutlich mehr Fälle gefunden, ne? Was, glaube ich, der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist, dass wir definitiv eine Zunahme von rechtsterroristischen Fällen sehen und auch die Breite der Fälle.
Und wenn wir von Rechtsterrorismus sprechen, heißt das dann immer auch, dass es dabei Tote gibt oder fängt der Terror auch schon früher an?
Viele Daten, die wir uns angeschaut haben, haben sich nur Taten angeschaut, also rechtsterroristische Taten, wo es ausgeführt wurde. Wir fanden aber, um ein vollständiges Bild der rechtsterroristischen Bedrohung zu bekommen, muss man sich ja auch die Pläne anschauen. Dort sieht man schon, dass während die rechtsterroristischen Fälle in Deutschland zwischen 2019 und 2020 sich gipfeln und danach zurückgehen, dass wir vor allem 2022 sehr viele Hausdurchsuchungen und sehr viele Vorgehen gegen rechtsterroristische Täter hatten. Das heißt, ein reiner Blick auf Taten verkürzt das Bild. Und man muss sich eben auch anschauen, was für Pläne Rechtsterroristen hatten.
Wir haben jetzt ja eingangs schon gehört, wie Staat und Analysten mit digitalen Tools nicht arbeiten. Wie wichtig ist aber das Netz für Rechtsterroristen? Ich kann mir vorstellen, dass die natürlich erst überhaupt durchs Netz sich richtig verstärken können, oder?
Der verschwörungsideologische Souveränismus, wir haben alle über die Pandemie gesehen, welche Rolle das Internet in der Radikalisierung dieser sogenannten Reichsbürger spielt und auch beim vigilantistischen Terrorismus. Das sind Bürgerwehrgruppen. Das Ganze setzt die Sicherheitsbehörden natürlich vor neuen Herausforderungen, denn die Menschen sind nicht mehr wie früher in einer rechtsextremistischen lokalen Gruppe vernetzt und fallen dort etwa durch Straftaten auf, sondern viele davon sind allein im Internet radikalisiert. Und im Halle-Attentäter sieht man zum Beispiel auch, dass auch die Waffenbeschaffung lief übers Internet. Über einen 3D-Drucker hat er sich aus dem Internet ausgedruckt und eben nicht mehr wie früher, dass über rechtsextreme Verbindungen mit organisierten Kriminalität dann Waffen beschafft wurde.
Das heißt also nicht nur, dass sich Ideologien besonders gut übers Netz verbreiten, sondern dass sich Rechtsterroristen auch gut organisieren können übers Netz.
Ja, die Propaganda, Vernetzung, Rekrutierung fängt statt. Es ist natürlich viel einfacher im Digitalen. Man kann scheinbar anonym in Kontakt miteinander treten und Gruppen aufbauen und erst über eine Weile Vertrauen zueinander gewinnen und sich dann offline treffen. Das macht es natürlich viel einfacher, über terroristische Pläne zu sprechen.
Was machen denn die Plattformen gegen solche Inhalte? Schreiten die überhaupt ein?
Die Plattformen, die großen Plattformen haben auf jeden Fall mehr gemacht. Bei Twitter, mittlerweile X, sehen wir, dass die Maßnahmen sehr zurückgehen, also rechtsterroristische Inhalte, die sonst auf Nischenplattformen waren, finde ich mittlerweile auf Twitter sehr viel. Auch das Melden bringt dort nicht immer etwas. Aber die zentrale Plattform für Rechtsterrorismus ist ganz klar Telegram. Dort gibt es sogar eine eigene Subkultur, die sich um Rechtsterrorismus dreht, die nennt sich Terrorgram.
Wie problematisch ist es eigentlich, frage ich mich, dass wir bei den Behörden offenbar ein fehlendes Wissen haben über Online-Radikalisierung? Was hat das für Folgen?
Hier wurde sehr lange die digitale Entwicklung verschlafen. Ich glaube, der Online-Raum wurde nicht als realer Sozialisierungsraum wahrgenommen, in dem Menschen sich eben politisieren und miteinander austauschen. Und wir sehen das in unterschiedlichen Aspekten. Zum Beispiel der Anschlag in München im OEZ-Zentrum wurde damals als Amoktat gewertet und nicht als rechtsterroristischer Anschlag. Hier hatten wir es mit einer Person, die auf Gaming-Plattformen unterwegs war. 2019 hatten wir wieder einen rechtsterroristischen Anschlag in Halle. Die Person war auch auf Gaming-Plattformen unterwegs. Hier hatte die Polizei aber keine Kompetenzen aufgebaut durch diese Fehleinschätzung, was dazu geführt hat, dass die verantwortliche Polizistin, die dann vor Gericht ausgesagt hat, dass sie sich damit auseinandersetzen musste, eigentlich gar keine Ahnung von Gaming hatte. Wir sehen sehr viel, dass Ermittlungen sehr verkürzt im Digitalen geführt wird, sondern man ist da noch sehr stark auf, das ist ein Einzeltäter, man schaut sich nur an, was diese eine Person für Taten gemacht hat und eben nicht, wie ein digitales Netzwerk dazu beigetragen hat.
Aber würden Sie sagen, dass sich bei den Sicherheitsbehörden jetzt so nach und nach das Bewusstsein oder die Sensibilisierung für diese Situation entwickelt?
Wir sehen auf jeden Fall, dass es besser verstanden wird. Wir sehen auch, dass bei den zu übermittelnden Polizisten der Altersdurchschnitt deutlich gesunken ist. Und ich sehe auch, dass im terroristischen Bereich durchaus verdeckte Ermittler unterwegs sind an Orten, an denen ich mich auch befinde. Oft sind sie dabei eher auffällig, würde ich mal sagen. Wir sehen aber, dass es durchaus auch schon zu Erfolgen geführt hat.
Sie haben ja in Ihrer Arbeit festgestellt, dass Rechtsterrorismus in Deutschland immer weiter zunimmt. Wie kann man dem noch entgegentreten, außer dass die Behörden jetzt offenbar ein bisschen sensibler dafür werden?
Wenn wir über Rechtsextremismus und das Internet sprechen, über das Phänomen, auch über Verschwörungsideologie, sprechen wir immer sehr stark über die Reduzierung des Angebots. Ich finde, wir sollten aber mehr über das Angebot sprechen. Also wie kommt es dazu, dass teils Minderjährige diese Inhalte aussuchen und bereit sind, für eine rechtsextreme Ideologie Gewalttaten zu begehen? Und in den 9 Jahren, mit denen ich mich mit dem Thema beschäftige, sehe ich zwei Elemente dabei sehr zentral. Zum einen die Vereinsamung. Wir leben in einer immer mehr fragmentierteren Gesellschaft und Menschen finden diese Gemeinschaften im Digitalen. Und zum anderen fehlende sinnstiftende Erzählung, die unsere Gesellschaft anbietet. Es wird oft nur die Verwirklichung über Arbeit angeboten, die entweder jungen Menschen nicht zugänglich ist oder nicht erfüllend ist. Und in diesen rechtsterroristischen Gruppen finden sie dann diese sinnstiftenden Erzählungen. Und ich glaube, hier müssen wir als Gesellschaft uns größere Fragen stellen, wie wir das beantworten können, wie wir wieder neue Gemeinschaften schaffen können und neue sinnstiftende Erzählungen, als dass wir mehr das Internet regulieren oder den Sicherheitsbehörden mehr Kompetenzen geben.
Das finde ich interessant, dass Sie das sagen, weil das habe ich an anderer Stelle auf der Republika auch gehört, erfahren, dass wir halt neue sinnstiftende Erzählungen brauchen, um auch, sagen wir mal, als Netzaktivisten oder als digitalpolitische Zivilgesellschaft eben mehr die gesamte Gesellschaft oder vielleicht auch konservativere Kreise zu erreichen. Das scheint also so ein übergeordnetes Thema zu sein, dass wir als Gesellschaft neue sinnstiftende Erzählungen brauchen.
Auf jeden Fall. Und es gab das früher schon ein bisschen auf einer kleineren Ebene, dass man plötzlich über Narratives, über Erzählungen von Rechtsextremen gesprochen hat und man bräuchte Counter-Narratives. Das war aber sehr viel von oben herab. Also jetzt die neue Paradigma, wir brauchen jetzt Counter-Narratives. Aber ich glaube, das sind eher gesellschaftliche Diskurse, die wir untereinander führen müssen, anstatt dass das so von oben kommen kann.
Der Rechtsextremismusforscher Miro Dittrich über die Transformation des Rechtsterrorismus im Digitalen und Handlungsmöglichkeiten, sich dem entgegenzustellen. Jenny und Jochen, ihr habt das Gespräch hier mit angehört. Eben gesucht sind neue Erzählungen als ein Mittel gegen Rechtsterrorismus. Ist euch das auch begegnet? Vielleicht auch in anderen Kontexten auf dieser Republika, diese Suche nach neuen Erzählungen?
Nicht mit der Frage, wie kann man schaffen, dass es weniger Rechtsextremismus gibt und dass Menschen sich rechtsextremistische Gruppen im Internet suchen, aber durchaus, wie können wir besser mit den Technologien umgehen, die diese Gruppen erst groß gemacht haben? Und sieht es so aus, dass die Tech-Plattformen quasi machen, was sie wollen und wir können dann sowieso nichts mehr machen? Oder gibt es doch Forderungen oder Handlungsmöglichkeiten in unserem Umgang mit Technologien, die uns wieder mehr zu Akteuren und Akteurinnen machen. Das schon.
Das wären jetzt quasi nicht neue Erzählungen, aber es wäre vielleicht eine neue Struktur, ein anderes Design, was mehr vielleicht Erzählungen und Kommunikation
Es sind
unterstützt.
schon auch neue Erzählungen. Also ich glaube, man kann zum Beispiel kritisieren, dass man an dem Smartphone irgendwie gar nichts mehr machen kann. Oder man kann irgendwie einstehen dafür, sich zu fragen, wie kann man denn eigentlich dahin kommen, dass man Smartphones auch wieder reparieren kann. Und das ganze Thema Reparatur zum Beispiel, das war ja ein großes Thema auf der Republika. Und da habe ich ganz inspirierende Talks gehört.
Naja, wie war es bei dir, Jochen?
Ich finde es ganz lustig, so überzuleiten von Handyreparatur zur Reparatur der Demokratie vielleicht auch. Also passt schon ganz gut zusammen. Ich finde neue Narrative, ich finde das mal gar nicht so einfach, ob ich sie jetzt gefunden habe. Ich glaube nicht, ich habe nicht so viele gehört, aber ich glaube, dass ich auch nicht immer den richtigen Leuten zugehört habe, weil ich glaube, es gibt ganz viele neue Narrative und die finden wir aber nicht bei den ganzen mittelalten Menschen, mit denen ich mich umgebe, sondern halt bei den jüngeren Menschen. Von denen gibt es viele. Ich glaube, denen muss man viel mehr zuhören und ihren Narrativen. Kommen wir vielleicht auch später nochmal zu. Was ich aber gerade gedacht habe, ist, dass, was ich vermisst habe, sind die Ermittlungsbehörden auf der Republika. Die können dann auch gleich nochmal mit den jungen Leuten reden, weil wir reden zwar viel darüber, aber ein richtig gutes Panel, wo sich jemand sozusagen aus den Ermittlungsbehörden vielleicht auch mal dazu äußern muss, wie sie denn arbeiten, warum sie so in letzter Zeit, letzten Jahren so gearbeitet haben, das wäre auch ganz gut. Und solche harten Clashes tun auf einer sehr gut geführten moderativen Bühne auch einfach, machen immer was richtig. So.
Ja, der Einfluss von Tech-Unternehmen und vor allem die Kritik an ihnen ist ein Kernbestandteil der Republika. Was bedeuten deren neue Technologien wie Social-Media-Plattformen und KI für die Demokratie, für die mentale Gesundheit von Menschen oder für die Umwelt? Welche Möglichkeiten und welche Gefahren gehen mit ihnen einher? Für beides sind in den letzten Jahren unzählige, jetzt haben wir das Stichwort wieder, Narrative entstanden. Und du, Jenny, sagst, auf der Republika sind wieder neue dazu. Zugekommen.
Ja, beziehungsweise ist mir ein Talk aufgefallen, der viele dieser Narrative auf eine interessante Art und Weise in Frage gestellt hat. Und das ging mich so sehr an, weil, und vielleicht können wir es damit mal ein bisschen konkreter machen, ich viele von diesen Narrativen in meinem Bücherregal habe. Radikalisierungsmaschinen, wunderbares Buch von Julia Ebner, fällt mir da als erstes ein. Algorithms of Oppression, also Unterdrückungsalgorithmen von Safia Noble. Weapons of Mass Destruction, The Shame Machine, beide Bücher von Kathy O'Neill, das letzte, in dem sie fragt, wer profitiert im neuen Zeitalter der Demütigung. Und das sind alles Bücher, da merkt man vielleicht schon raus, das ist ein gewisser Pessimismus bzw. eine scharfe Kritik gegenüber Big Tech-Unternehmen, deren Algorithmen und den Plattformen. Und die haben mein Denken über Technologien sehr stark geprägt, weil ich viel von denen gelernt habe. Also da habe ich gelernt, wie radikale Gruppen diese Verstärkungskräfte von Social Media gut für sich nutzen. Da habe ich gelernt, wie Algorithmen, wie Suchmaschinen marginalisierte Gruppen unsichtbar machen und sie diskriminieren. Und ich finde es auch richtig, dass es diese Narrative gibt, um das nur mal festzuhalten. Und auf der Republika, da kam jetzt ein potenziell neues Narrativ dazu, wo ich schon mal aufgehorcht habe. Und das kam von Ulysses Mechias und Nick Caldry. Und die beiden haben ein Buch von sich vorgestellt, Data Grab, also Datenerfassung. Und da geht es um die These, dass wir in einer Welt leben, die jetzt gerade einen neuen Kolonialismus erlebt, also quasi eine neue Welle des Kolonialismus, den sogenannten Datenkolonialismus.
Gradually we will lose control of the conditions of our lives, so that schools will no longer be under teachers' control. Parents will have nothing to do with what goes on because distant corporations will run them. Farmers will lose control.
Also wir hören hier Nick Caldry und der sagt, dass wir nach und nach die Kontrolle darüber verlieren, wie wir unser Leben leben, sodass Schulen nicht mehr von Lehrenden und Eltern kontrolliert werden, sondern von Konzernen weit weg. Dass Landwirte die Kontrolle über ihre Felder verlieren, weil Apple die ganzen Daten in der Hand hat über ihre Landwirtschaft. Er sagt, wir werden die Kontrolle über unsere Körper verlieren, weil unsere Gesundheitsinformationen, die sind weit entfernt, auch wieder bei irgendwelchen Konzernen und können eventuell gegen uns verwendet werden. Und mit anderen Worten könnte man jetzt sagen, wir alle verlieren die Möglichkeit, frei leben zu können. Und mit wir, da meint er auch die Lehrerinnen und Landwirte in liberalen Demokratien, also im globalen Norden. Und die neuen Kolonisatoren, das ist das, was mich auch hat aufhorchen lassen, sind sämtliche Unternehmen, also Big Tech, aber auch Smart Home Anbieter, die sämtliche Technologien anbieten, Data Broker und neben den Unternehmen im Silicon Valley auch die Unternehmen in China wie ByteDance, also das Unternehmen hinter TikTok und Alibaba und so weiter.
Genau, und wir haben uns ja darüber unterhalten auf der Republika, weil ich bin nämlich auch auf dieses Buch gestoßen. In Deutsch heißt das, oder auf Deutsch ist der Titel Datenraub. Ich habe es allerdings noch nicht gelesen, nur so die wichtigsten Thesen überzogen. Und ich fand nämlich diese These intuitiv erstmal total schlüssig, einfach aus dem Grund, weil das Internet ja insgesamt so viele koloniale Muster hat. Also angefangen bei der physischen Infrastruktur, die den kolonialen Routen folgt, bis hin zur Ausbeutung des globalen Südens für Rohstoffe und billige Arbeit, wie zum Beispiel in den Content-Farmen. Und dadurch dachte ich, klar, macht Sinn, jetzt auch noch Datenkolonialismus. Aber ich weiß, du findest diese These nicht ganz schlüssig. Und die Argumente, die du mir gesagt hast, die fand ich sehr interessant, muss ich sagen. Ja.
Na, ich glaube, das liegt daran, dass mir dieses Wort, diese Vorstellung, jetzt kommt der Kolonialismus wieder und wir sind irgendwie alle eingeschlossen, ein bisschen aufstößt, weil natürlich im historischen Kolonialismus es physische Gewalt gab, Genozide, Sklaverei. Also ich glaube, ich fand es verharmlosend, weil der historische Kolonialismus von den europäischen Ländern ausging und dazu da war, die eigene Herrschaftsmacht auszuweiten auf außereuropäisches Gebiet mit dem Mittel, dort Land und Menschen auszubeuten. So, und jetzt sind aber auf einmal europäische Menschen die Kolonisierten, beziehungsweise werden hier mitgemeint. Und das finde ich merkwürdig, weil ich finde, dass wir hier zumindest ja in Europa leben, wo Tech-Unternehmen gerade reguliert werden und wir auch Regierungen abwählen könnten. Also wir haben hier eine ganz andere Agency, ganz andere Handlungsmacht. Und Kohlri und Mechias sind diese Problematiken, diese Gegenargumente auch bewusst. Und deswegen sagen sie, wir vergleichen, wir setzen nicht gleich, aber die Mechanismen von Kolonialismen, wie sie sagen, das sind eben dieselben. Und wir können hier mal kurz nochmal Ulysses Mechias hören.
The function of all forms of colonialism is and has always been to extract and to dispossess. So by using this term, data colonialism, we're trying to call attention to those continuities.
Also die Funktion von Kolonialismus, die sei immer dieselbe. Es geht um Ausbeutung und Enteignung und darauf wollen sie aufmerksam machen, dass es hier eine Kontinuität gibt. Und der Blick in die Geschichte, der ist eben für die beiden so eine Art Linse oder ein Filter, um diese Funktion sichtbar zu machen.
Okay, also bei Funktion würde ich sagen, ja, stimme ich zu. Aber ich stimme dir dann wiederum auch zu, wenn du sagst, dieser Begriff Kolonialismus trifft es möglicherweise nicht ganz. Wahrscheinlich, sorry, dass ich jetzt mal so theoretisch werde, aber wahrscheinlich trifft es besser, wie es Karl Marx genannt hat. Der nannte das die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals. Also das Kapital dazu neigt, alles, was noch zu haben ist und scheinbar niemandem gehört, sich einzuverleiben für Profitzwecke.
Ich glaube, da könnte ich sogar mitgehen, ja, mit dieser Beschreibung. Und ich habe mit diesem Dekolonisieren-Wort auch kein Problem, weil ich total mitgehe, dass sich historische und ökonomische Strukturen, so wie du sie jetzt gerade benannt hast, in unseren Technologien fortschreiben. Und dafür gibt es unzählige Beispiele, die werden in den Büchern benannt, die ich vorhin eingeführt habe. Ich könnte zum Beispiel sagen, indigenes Wissen, wie wird das transportiert und weitergegeben im Internet? Kaum, weil es kaum Möglichkeiten dafür gibt oder geschaffen wurden. Google übersetzt sehr gut Englisch, indigene Sprachen eher nicht. Aber so wie Kohlri und Mechias es jetzt beschreiben, da sieht es so aus, dass Tech-Unternehmen uns alle unfreier machen. Und da bin ich eben skeptisch. Und eine, die dieses Narrativ nicht nur skeptisch sieht, sondern auch für gefährlich hält, also dieses Narrativ von Datenkolonialismus, das ist Payal Arora. Sie ist Digitalanthropologin und Professorin für inklusive KI-Kultur an der Uni Utrecht.
These metaphors can be applied in a very dangerous way, which because cognitively, when we engage with metaphors, it explains a situation which is complicated to us.
Sie sagt also, Metaphern helfen uns, komplexe Dinge zu verstehen und greifbar zu machen. Und wenn wir jetzt Metaphern wie Datenkolonialismus nutzen, dann klingt es so, als wäre Social Media nichts anderes als etwas Toxisches, das beendet werden muss. Und das sei eben eine sehr privilegierte Perspektive.
Ja, ehrlich gesagt, ich habe dazu ganz viele Gedanken. Ich glaube, ich möchte am Ende da nochmal drauf eingehen. Ich finde das total spannend und ich merke richtig, wie ich in mir so einen Konflikt spüre. Ja, und wie man das so oft hat als jemand, der privilegiert aufgewachsen ist und seine Perspektive ein bisschen verschieben muss. Das ist aber gar nicht so einfach, die dann richtig zu verschieben, weil man es eigentlich nicht kann. Ja, okay. So, und ich habe auch gleich das Gefühl, dass ich jetzt ganz gespannt bin bei einer Person, die tatsächlich aus dem globalen Süden kommt und aus einem ehemalig ewig kolonisierten Land, ob sie da vielleicht das anders sieht. Ja, also ich... Ja,
okay, also so kannst du gleich nochmal vielleicht dann konkretisieren, ja, was du denkst, ja. Aber dann zunächst die Frage an dich, Jenny, warum denn privilegiert? Wieso ist das eine privilegierte Perspektive?
Ich glaube, das wird ein bisschen klarer, wenn sie auch daran erinnert, so wie du es jetzt auch angesprochen hast, Jochen, in welchen Verhältnissen wir jetzt eigentlich leben, in einer liberalen Demokratie mit Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Gleichberechtigung, auch wenn wir natürlich viele Gruppen hier und da immer mal wieder Abstriche machen, aber zum größten Teil ist es ja so. Und der Großteil der Weltbevölkerung, sagt sie, lebt eben in sehr patriarchalen, strengen religiösen Verhältnissen. Sie selber ist, hat Indien verlassen, weil sie keine arrangierte Ehe eingehen wollte. Und sie sagt eben, sie hat mit vielen marginalisierten Gruppen weltweit gearbeitet, religiösen, ethnischen oder sexuellen Minderheiten, hat mit ihnen gearbeitet. Und sie sagt, die ziehen einen großen Nutzen daraus, sich über Social Media auszudrücken und mit Gleichgesinnten in Verbindung zu treten. Und da hat sie viele Beispiele genannt, zum Beispiel Frauen in Indien, die während der Corona-Zeit auch im fortgeschrittenen Alter ein eigenes Business eröffnet haben mit der Hilfe von Instagram. Oder Frauen im Iran, die ihren Protest gegen das Regime ausgedrückt haben über Social Media, übrigens mit KI-generierten Bildern von Frauen ohne Kopftuch, damit sie sich eben selber nicht strafbar machen. Also da ist eben ganz viel Bewegung, da ist ganz viel Innovation und dann kommt noch ein Faktor hinzu, nämlich die Demografie. Ein Großteil der jungen, zum Teil sehr jungen Menschen lebt eben im globalen Süden. Und dass die jetzt Unternehmen mit Daten füttern, das ist ihnen natürlich klar. Und trotzdem sagen sie, der Dienst, die jeweiligen Dienste wie Social Media zum Beispiel, die geben ihnen mehr Möglichkeiten und die geben ihnen mehr Freiheit. Und Paya Arora argumentiert, all deren Erfahrungen, die werden ausgeblendet, wenn die Technologien der großen Tech-Konzerne als Einschränkung von Freiheit dargestellt werden, wie zum Beispiel von Caldwell und Mechias.
Okay, das heißt, wie sollte Kritik an Big Tech tatsächlich aussehen aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, es ist schwer zu sagen. Zum Teil sagt sie, im globalen Süden passiert gerade schon einiges, so außerhalb unseres Sichtfeldes. Die Geschichte, die geht auch ohne uns weiter, also ein bisschen suffisant. Aber sie teilt natürlich die Kritik. Ja, sie sagt auch, natürlich gibt es Bias in Algorithmen, natürlich gibt es eine Monopolbildung. Aber wenn wir darüber schreiben, dann müssen wir gucken, dass wir lösungsorientierter zum Beispiel berichten oder unsere Wissenschaft eben auch mit positiveren, optimistischeren Bildern benennen, mehr orientiert an der Lebenswirklichkeit der Menschen. Und ich ganz persönlich finde die ganzen Namen der Bücher, die ich am Anfang gesagt habe, gut, die sind drastisch und wecken auf, die rütteln auf. Aber ich verstehe von Arora einfach den Punkt, dass sie auch die Gefahr beinhalten, dass sie uns paralysieren. Also dass es zu einer Art erlernten Hilflosigkeit wird. Und das ist ja auch im Journalismus ein bekannter Ansatz, dass wir einfach wissen, wenn wir nicht lösungsorientiert berichten, dann kommen die Menschen irgendwann nicht mehr ins Handeln.
Und ich glaube, dass auch bei uns es viele so sehen, dass wir natürlich die Vorteile, die uns die sozialen Medien oder die digitale Technik bringt, dass wir die eigentlich gar nicht missen wollen. Wir wollen uns ja auch vernetzen. Es ist unheimlich vieles so viel leichter geworden. Wir wollen sozusagen nur die Schattenseiten weghaben oder minimieren.
Also insofern,
zu Recht natürlich. Also insofern, wir wollen das Gute ohne das Schlechte. Also wir,
und dass das nebenbei existiert, das erkennt sie auch an. Ich glaube, sie legt bloß da den Finger in die Wunde, dass wir nicht dahin kommen, ja, wie gehen wir um mit dem ganzen Pessimismus, den wir haben, weil wir uns den erlauben können.
Ich glaube, aus meinen eigenen Erfahrungen heraus, nicht wirklich gelebten Erfahrungen, eher was ich auf der Welt gesehen habe, bin ich eher auf Payal Aroras Seite auch, weil ich war jetzt mehrmals in Kolumbien, auch journalistisch, und da habe ich erst festgestellt, was das für ein Freiheitsgewinn für Frauen ist, dass es sowas wie Fahrdienstanbieter gibt, dass es Apps gibt und auch Messenger gibt, dass sie sich sicher fühlen, sie können einfach immer sagen, hey, ich bin unterwegs. Sie wissen, dass so ein Anbieter wie Uber oder andere, ich nenne den jetzt mal explizit den Namen, weil der so viel Kritik auch immer bekommen hat, ja, dass der halt so viel kaputt macht. Aber damit sind sie sicher unterwegs. Und deswegen können sie überhaupt erst abends unterwegs sein. Deswegen können sie abends auch ins Theater gehen oder auf eine Ausstellungseröffnung gehen, weil sie wissen, ich komme sicher zurück und ich bin nicht in einem Taxi und kann von dort keinen Kontakt aufnehmen zu Menschen, die mich erwarten. Und das macht einfach wirklich was aus. Und sowas, da haben wir oft nicht den Blick drauf, weil wir aus unserer Perspektive privilegiert argumentieren können, weil im Zweifel wir sogar noch den Plattformkapitalismus dadurch verdienen, ja, weil irgendwer vielleicht Geld angelegt hat oder so und die Aktien steigen, ja, und am Ende sind wir die gewinnen. Der globale Süden hat eher nicht das Kapital auch daran mitzuverdienen oder zumindest nur sehr wenige Menschen dort. Also deswegen ist das eine ganz wichtige Diskussion, die wir immer führen müssen.
Und es geht tatsächlich um den differenzierteren Blick dabei.
Den differenzierteren Blick und zu sehen, dass eben Bedürfnisse gewichtet werden. Also gebe ich meine Daten frei und muss ich befürchten, dass jemand diese Daten hackt und sieht, wo ich bin und mich deswegen verfolgt? Oder fühle ich mich sicherer, weil ich getrackt bin? Das sind Entscheidungen, die Menschen vor Ort für sich am besten treffen können.
Bedürfnis ist ein gutes Stichwort. Wir kommen nämlich jetzt zu deinem Thema, Jochen, Beziehungen. Das hast du mitgebracht. Und mir ist dieses Thema übrigens auf der Republika auch ein paar Mal begegnet. Da ging es um Beziehungen zu Schnittstellen. Zu Schnittstellen, über die staatliche Institutionen mit Bürgern kommunizieren. Und die Beziehungen, die dabei entstehen, sind nämlich oft, kann ich selber bestätigen, sehr emotional und enthalten Irritation und Frust und auch Scham und Angst. Und ich fand das total gut und entlastend, dass man das mal benennt und dass man Technologie sozusagen aus der menschlichen Perspektive, wie man sich fühlt und so weiter, diskutiert und nicht aus der Perspektive, dass wir sie so gut wie möglich beherrschen müssen. Aber bei dir, Jochen, geht es um parasoziale Beziehungen, die würde ich jetzt vielleicht mit so einer Schnittstelle nicht entwickeln, aber wer weiß.
Ja, also wenn du sagst, mein Thema Beziehung, wir haben ja wirklich alle Beziehungen, ne? Also es ist wirklich ein Thema von uns allen und parasoziale Beziehungen eigentlich auch. Und das liegt daran, dass das eine mediale Beziehung ist sozusagen. Also ist schon ein ganz altes Forschungsthema eigentlich, kommt auch aus der Zeit, wo es so TV-, Film- und Musikstars ging. Also eher, sagen wir mal, so die 80er, wo die Medienforschung auch groß wurde. Und über diese Medien bauen Menschen halt Beziehungen auf zu den Menschen, die in den Medien dargestellt werden. Also Stars, ja, Musiker, MusikerInnen. Und die trauern dann auch genauso, wenn es jetzt Schicksalsschläge gibt, ein Tod oder eine Trennung. Wir erinnern uns, also ich erinnere mich zumindest noch an die Trennung von Take That. Und da gab es halt damals Riesendrama, ja. Und damals wussten, glaube ich, ganz viele nicht, warum. Und ja, und da wurde halt, glaube ich, zum ersten Mal klar, wie stark Bindungen sein können. Obwohl das, und das ist diese Besonderheit der parasozialen Beziehung, eben meist einseitig ist, ja. Also ich als Fan jetzt zum Beispiel habe eine starke Bindung, aber der Star, leider auch oft, wenn man sich's ja vielleicht wünscht, hat im Regelfall eben keine 1:1 Beziehung zum Fan. Ja, und
ist ja auch unmöglich, muss man ehrlicherweise sagen.
Genau, es ist unmöglich, massenmäßig schon unmöglich. Genau, das ist halt Medium.
Aber würdest du sagen, dass eine parasoziale Beziehung immer eine technische Komponente hat, also eine Technik, durch die sie hergestellt wird?
Ja, also Technik spielt eine große Rolle und früher gab es halt Fernsehen, Film und Radio und jetzt haben wir halt wirklich schon eine andere Welt und vor allem eine ganz andere Technik, das sogenannte Internet. Und wir führen heutzutage viel mehr parasoziale Beziehungen, als wir uns, glaube ich, bewusst sind. Die sind immer digital mediiert, diese Beziehungen, und im Mittelpunkt steht eigentlich immer auch das Smartphone, ja, als die Grundtechnik, mit der wir eigentlich das Internet bedienen und mit der wir fast alle unsere Beziehungen führen, ja. Und auch zum Smartphone haben wir eine ganz krasse Beziehung. Ja, wenn du schon über Schnittstellen sprichst, das ist unsere Schnittstelle. Und ich habe jetzt gerade erst wieder gelesen, dass die Forschung sagt, wenn das Telefon circa 1,5 Meter entfernt liegt, dann werden die meisten Menschen schon leicht nervös, zeigen schon leichte, ja, Anspannung. Ja, und das ist nicht besonders weit. Ja. Das ist schon verrückt. Also da sieht man, wie wichtig das für uns ist. Und auf der Republika hat Johanna Degen einen Vortrag über Parasozialität gehalten. Sie ist Sozial- und Medienpsychologin an der Uni Flensburg und Paar- und Sexualtherapeutin. Und sie hat nochmal deutlich gemacht, dass wir eigentlich in einer parasozialen Welt leben.
Also da geht es auch um Messenger-Dienste, da geht es um Online-Dating, geht es aber auch um Social Media, wenn es intimer werden soll, um Onlyfans, aber auch zum Beispiel Beziehungen zu KI, also wenn wir uns in Chatbot verlieben oder wenn wir mit ChatGPT unseren Arbeitsalltag verbringen, dann beschreibt Parasozialität diese ganz spezifische Art der Beziehung, und darum geht es nämlich auch, es ist Beziehung, es ist nicht nichts.
Ja, und warum betont sie denn so stark eigentlich, dass es eben nicht nichts ist?
Ich glaube, weil sie einfach so total die Vorkämpferin ist, dass klar wird, dass das richtige Beziehungen sind, dass sie auch als solche wahrgenommen werden und auch genau mit allen positiven und negativen Einflüssen, die sie auf uns hat, auf unsere Entscheidung, haben diese Beziehungen genauso Einfluss wie unsere PartnerInnen, wie unsere Eltern, wie unsere Kinder. Und unser Gehirn kann das nicht filtern. Ja, es kann nicht unterscheiden, ist das parasozial, oh ja, ich bin mit dieser Person nicht wirklich verbunden oder es ist nur einseitig oder ist das eine echte Beziehung. Und das ist ja auch diese ganz bestimmte und sehr große Macht, die diese Beziehung ausmacht.
Also das ist ja das stärkste Marketing-Tool, was es je gab. Und das ist ja spannend zu gucken, warum. Warum? Weil es Beziehungen sind. Es lockt einen nicht nur mit tollen Bildern oder mit einer Omnipräsenz, was man sonst vielleicht genutzt hat, sondern es hat einen sozusagen richtig im Griff, dadurch, dass man sich ja schon an diese Person gebunden hat. Also man identifiziert sich zum Beispiel, man validiert sich darüber.
Das heißt also, wenn ich einer Influencerin folge, seit Jahren vielleicht, dann vertraue ich auch ihren Produktempfehlungen. Heißt es, die so parasozialen Beziehungen sind im Grunde das, was Influencer-Marketing so erfolgreich macht und damit natürlich auch Tür und Tor öffnet für mögliche Manipulationen?
Ja, absolut. Und das ist ja auch, die Wirkung ist so krass. Und das haben viele schon rausgefunden, dass das sehr gut funktioniert. Und deswegen gibt es ja auch so viel Schindluder, das damit getrieben wird. Also gerade auch von extremistischen Kräften in unserer Gesellschaft. Wir haben viel darüber gesprochen, warum Maximilian Krah denn überhaupt so bekannt wurde. Das ist, weil er so gut funktioniert hat auf TikTok. Ja, wir haben auch in der Sendung hier drüber gesprochen. Der hat nämlich vieles richtig gemacht, wie man diese Plattform bedient. Inhaltlich ist das jetzt sozusagen mal eine Auslegungssache. Ja, auf jeden Fall kommt hier halt dann wirklich auch der Journalismus ins Spiel, ne? Denn Vertrauen und eine gesunde Beziehung zu Medien, vor allem Medien, Presse, die sich demokratischen Werten verschrieben hat, faktenbasierte Arbeit verschrieben haben, die sollen und die müssen ja auch gefördert werden.
Ja, und wenn ich an die Republika denke, über die wir in dieser Ausgabe ja auch ausführlich reden, dann gab es dort in diesem Jahr wieder viele Panels, die sich darum gedreht haben, wie die Gen Z journalistisch erreicht wird. Für die Gen Z, muss man sagen, spielen ja diese medientechnischen Beziehungen eine viel größere Rolle als für ältere Generationen. Gab es da interessante Vorschläge?
Ja, tatsächlich. Ich komme gleich zu ein paar interessanten Beispielen. Aber ich glaube, vielleicht vorher gesagt, ich glaube, dass wir uns gar nicht darüber im Klaren sind, wie groß dieser Beziehungsanteil im Leben jüngerer Menschen ist. Ne? Also nicht nur durch die technischen Entwicklungen, aber die haben auch Covid ganz anders wahrgenommen als wir. Ne? Also ich bin nicht zur Schule gegangen, als Lockdowns waren, andere schon und haben da ihre Freundschaften entwickelt. Also das ist wirklich ein stärkeres Ding. Und ich finde auch, wir sollten über diese Generation auch anders sprechen tatsächlich, also nicht mehr immer nur als die Jüngere oder den Nachwuchs, denn die sind gar nicht mehr so jung, ja, also die sind zwischen 95 und 2009 geboren und in den USA ist es schon so weit, dass jetzt genauso viele Menschen aus der Gen Z im Arbeitsmarkt tätig sind wie die Babyboomer, weil die immer weniger werden und die Gen Z natürlich nachrücken sozusagen. Und das fand ich auch sehr spannend, die sind wirtschaftlich hochrelevant, denn in der zumindest westlichen Welt haben die Gen Z Berufseinsteiger einen viel höheren Gehalt als die Generation davor, der ich mich dazu zählen darf. Also auch inflationsbereinigt verdienen die tatsächlich ziemlich gut, obwohl sie noch ziemlich jung sind.
Die sind, also ich musste mir das jetzt mal durchrechnen, zwischen 15 und 29 Jahre alt, diese Generation Gen Z. Und nun ist ja die Frage, könnte denn der Journalismus Parasozialität nutzen, um diese Generation zu erreichen?
Ja, also es gibt tatsächlich schon interessante und gute Beispiele. Der WDR ist letztes Jahr mit einem neuen Format zur Streaming-Plattform Twitch gegangen. Das heißt das WDR Heimweh-Pixel. Das wurde auch auf der Republika ein bisschen vorgestellt. Und die Idee ist halt, Geschichten von Menschen über Orte erzählen, echte oder fiktive, wichtige Orte aus deren Leben. Und sie laden dann GamerInnen, StreamerInnen, Influencer und Comedians ein, die alle eine ziemlich große Followerschaft haben, das sei schon mal dazu gesagt. Und dann besuchen sie einen wichtigen Ort zusammen, und zwar live. Aber der Clou ist, dieser Ort wurde vorher bei Minecraft von der Redaktion nachgebaut. Sie können ihn also virtuell begeben. Also sie streamen live, sitzen vor ihren Rechnern, unterhalten sich, quasi typische Streaming-Situationen und sind bei Minecraft. Ja, und das ist ein eher lockeres Format, aber es wird auch oft über Landeskunde gesprochen und es gibt auch andere Hintergründe, die vermittelt werden, sei es dann irgendwie mit Julian Laschewski vom Webvideoproduzenten Pizmeet, da ging es dann um Japan, oder auch mit der Comedian Nega Amiri, die als Kind aus dem Iran geflohen ist. Und da wurde natürlich auch über die politische Situation in Iran gesprochen und Joanna Leindecker, das ist die Projektleiterin von WDR Heimweh Pixel, die habe ich auch auf der Republika getroffen und hat mir da nochmal so ein bisschen Hintergründe gegeben.
Und hatten, weil wir gesagt haben, das ist natürlich ein wahnsinnig großes, wichtiges und komplexes Thema, auch eine Iran-Expertin im Chat, die dann die Fragen der Community beantwortet hat, die dann noch aufgekommen sind, die dann halt zum Beispiel gefragt haben, wenn es diese Polizei gibt vor Ort, gibt es denn auch eine in Anführungsstrichen normale Polizei, wo man sich fragt, okay, die Leute haben wir scheinbar mit solchen Informationen bisher auf anderen Wegen gar nicht erreicht.
Da wirft sich mir eine Frage auf, aber dir, Jenny, auch, ne? Wie ich sehe.
Ja, ich finde das Thema gerade total faszinierend, dass man anerkennt, dass es diese parasozialen Beziehungen gibt. Und jetzt habe ich total Angst, dass ich jetzt so eine richtige Boomer-Frage stelle. Also mich schon wieder selber so dann doch wieder pessimistisch äußere. Aber ist es denn gut, wenn Journalismus diese parasozialen Beziehungen für sich nutzt? Also ist es so, dass man versucht, parasoziale Beziehungen zu kreieren, oder nutzt man die, die Leute sowieso schon haben und damit auch so eine Fangemeinde schon generiert haben, und man, dann hört man die Leute, die man sowieso schon die ganze Zeit hört?
Ich möchte anschließend eine Frage mit an Jennys Frage: Wie werden denn überhaupt da parasoziale Beziehungen genutzt auch? Vielleicht kannst du da auch nochmal ein Beispiel nennen und dann diese Frage beantworten.
Ja, ich glaube, ich kann sie beide, ich hoffe, dass sie beide beantworten kann. Ich fange bei Jenny aber an. Ich glaube, also erstmal, wir nutzen die alle, diese Beziehung, und wir kommen jetzt auch nicht drum herum. So, und die Frage ist nur, weiß man, dass man sie benutzt? Nutzt man sie verantwortungsvoll und mit ethischen Standards, ja? Und dann kann es auch beim Journalismus so sein, ja? Und dann, glaube ich, die nächste Frage beantworte ich gleichzeitig von euch beiden, denn das, was dieses Format jetzt macht, das macht es ganz klar, das nutzt die FollowerInnen, die großen Volkschaften von denen, die sie einladen. Und diese Namen ziehen die dann auch rüber, ja? Die kommen nicht vorrangig wegen dem WDR-Heimweh-Pixel, sondern die kommen wegen den Menschen dort zu Gast. Aber das Gute ist, dass dann das WDR auch wahrgenommen wird als Teil dieser Twitch-Community. Ja? Das hat Joanna Leyendecker auch gesagt, ne? Dass sie gehören jetzt mit dazu. Sie haben auch eine Host, die halt auch aus der Streamer-Community kommt. Das ist halt auch ein Vorteil. Und es bringt halt auch was, dass dann dort sehr persönliche Geschichten erzählt werden, und dann lernst du nochmal was über die Menschen, mit denen du halt parasoziale Beziehungen schon aufgebaut hast. So, und das ist gut und das läuft auch gut, ist ein lockeres Format, aber man muss da auch wirklich vorsichtig sein, ja, weil wie willst du Menschen binden? Und die Hoffnung ist ja immer, sage ich mal, bei allen großen Sendeanstalten, hey, wenn wir ein Format haben, wo junge Menschen sind, dann gucken die bestimmt auch die ganzen anderen Sachen, die wir so machen, und dann sind sie bei den auf unseren Mediatheken, vielleicht auch gucken sie dann die Lokalzeit, und darüber habe ich auch mit Joanna Leyendecker gesprochen. Und sie hat eine ziemlich klare Meinung dazu. Sie sagt, die Öffentlich-Rechtlichen müssen eben auf diese Plattform.
Ich glaube, zu versuchen, immer wieder zu sagen, wir bauen uns was Eigenes auf und das ist jetzt besser als Twitch oder dahin wollen wir alle Leute holen, das ist ein Weg. Ich persönlich glaube aber nicht vielleicht unbedingt der zielführendste. Einfach weil wir diese Menschen von dieser Plattform, die sie seit Jahren, Jahrzehnten nutzen, ja nicht einfach wieder runterkriegen.
Ich höre da total wieder Paya Arora raus, die eben dafür plädiert hat, sich anzuschauen, wer nutzt eigentlich wie welche Technologie. Und man kann darüber jetzt ganz viele Meinungen haben, aber die werden sie trotzdem weiter nutzen.
Und was mich interessieren würde, Jochen, ist, wenn du sagst, nach ethischen Maßstäben muss das genutzt werden im Journalismus. Was wäre denn so ein ethischer Maßstab zum Beispiel?
Also zum Beispiel, ich finde, es ist zum Beispiel richtig, wenn man über den Iran spricht und man hat einen Chat, ja, da ist der Chat bei Twitch-Chat, dass sie dann da halt noch eine Expertin dabei haben, die die Fragen beantwortet, die sie sonst in der Live-Sendung dort, weil sie dann schon weitergehen, vielleicht nicht beantworten können, weil die Fragen dann erst aufgekommen sind. Ich finde, das ist halt sozusagen Leute nicht alleine lassen, Hintergründe einfach liefern und sowas. Also das sind für mich halt irgendwie auch so Ansprüche irgendwie. Und ich glaube, dass man damit die Leute auch bekommt, irgendwie Vertrauen aufbauen im Endeffekt. Und das Vertrauen muss man dann aber halt auch, dem muss man auch gerecht werden. Ja? Also wenn man das macht, muss man dem auch gerecht werden. So, ja.
Und man muss auf die Plattform gehen, fasse ich jetzt zusammen aus dem, was du gesagt hast.
Ja, genau. Ich fand, diese parasozialen Beziehungen, die wir auch zu den Plattformen haben, sind nämlich auch total wichtig. Ich musste so ein bisschen darüber lächeln, dass eines der ersten und großen Panels auf der Republika ja über Twitter war, also das Fehlen von Twitter, jetzt X. Und da finde ich halt ganz spannend, dass da halt ganz viele Menschen saßen, die dieser Plattform noch hinterher trauern, weil sie ihnen auch fehlt, weil sie da auch so viele Beziehungen darüber aufgebaut haben. Und da merkt man halt, wie wichtig es ist, ja, was diese Plattform eigentlich mit uns machen, ja, mit unseren Beziehungen machen.
Und was ich auch mir merke, wer die Gen Z erreichen möchte, wer sich an sie binden möchte, der muss diverser sein, zu ihr gehen und ihre Sprache sprechen.
Ja, oder ganz einfach, ne, die Babyboomer gehen jetzt langsam in Rente und verlassen das Schiff, und vielleicht müssen wir einfach der Gen Z die mal öfter ans Steuer lassen. Ich könnte mit dieser Beziehung ganz gut leben eigentlich.
Danke, Jochen, für diesen Ausflug in die parasozialen Beziehungen und warum es so wichtig ist, auch junge Menschen mit journalistischen Formaten zu erreichen. Und damit sind wir hier schon so gut wie am Ende dieser Ausgabe. Wenn wir noch mal einen Blick auf die Republika werfen, ich überlege mal so, wenn ich auf so einer Veranstaltung bin, 3 Tage, gibt es irgendwie so eine Grunderkenntnis oder irgend so einen Gedanken, wo ich sage, oh, das habe ich jetzt aber gelernt, neben dem, was ihr jetzt hier auch schon präsentiert habt. Natürlich, das waren ja jede Menge Erkenntnisse. Jenny, würde dir dann noch was du on top setzen kannst, einfallen?
Ich weiß es nicht, vielleicht eine Namensempfehlung für die Republika als das Festival der parasozialen Beziehungen. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich der Ort, wo die Medienbubble zusammenkommt und die Leute, die auch gerne gesehen werden. Und das macht mit mir, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich erkenne Leute wieder und dann manchmal nicht merke, dass die mich nicht wieder erkennen. Und das ist ja genau dieses Prinzip, diese Verwirrung, die kommt durch diese parasozialen Beziehungen. Und ich hatte auch ein paar Begegnungen, wo ich erstmal sagen musste, ah ja, na klar, ich kenne dich, aber du kennst nicht mich. Und insofern ist das vielleicht nochmal so ein Rückblick auf diese Republika. Wie spricht man eigentlich Leute an?
Sehr gut. Wie ist es bei dir, Jochen? Hast du noch eine Erkenntnis on top?
Ja, ich hatte auf jeden Fall wieder den Moment, wo ich gesagt habe, wir kennen uns von Twitter. Also wo man halt merkt, woher kommen wir eigentlich alle? Da bin ich ganz bei Jenny. Das ist immer so ein bisschen awkward. Aber es ist total wichtig, wenn man dann mit den Menschen wirklich mal spricht und mehr darüber erfährt. Auch dann halt, wenn die Menschen das teilen wollen, wer sie eigentlich sonst so sind, was sie sonst so machen. Und ich glaube, darüber werden dann halt richtige Beziehungen aufgebaut. Ansonsten, ich glaube, ich mag, also die Republika hat ihren Ort wieder gewechselt und ist jetzt wieder in einem sehr etwas kompakteren Raum. Und das fand ich irgendwie besser. Also weil tatsächlich ist das für mich, es ist zwar alles voll und es ist offenbar ja auch noch mehr Leute da gewesen, aber also wenn schon, dann alles kompakt und übersichtlich als verlaufen. Aber das ist so eine unglaublich persönliche Einschätzung.
Aber mir ging es auch so und parasozial hin und her. Ich freue mich, dass wir hier zu dritt in einem Studio sitzen und sehen und theoretisch und praktisch auch anfassen könnten, wenn wir wollten. Damit sind wir am Ende der aktuellen Breitband-Ausgabe. Danke euch, Jenny Gensmer und Jochen Dreyer, dass ihr hier im Studio wart. Vielen Dank auch an Hagen Taschüren, der die Redaktion hatte, und an unseren Technikkollegen Ralf Perz, der für die Produktion verantwortlich war. Empfehlen Sie uns gern weiter oder schreiben Sie uns an breitband@deutschlandfunkkultur.de. Mein Name ist Vera Linz und ich sage mit euch zusammen Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.